Er nistet sich da in diesem Haus ein und wohnt da und manipuliert alle. Das ist für mich sehr väterlich. Nervenkitzel, dein Filmpodcast. Was hältst du von langen Beinen?
Sexy.
Auch bei Daddies? Weil Daddy Longlegs?
Ja, nee, da eher nicht. Ich habe generell nicht so die Abneigung gegen Spinnen, aber so Daddy Longlegs, Opa Langbeine. Hm. Krass, dass die im Deutschen nochmal eine Stufe älter sind.
Ja, genau, genau.
Opa Langbeine.
Mir hat sich nicht in einer einzigen Szene entschlüsselt, warum dieser Film so heißt. Also entweder ist es eine Anspielung auf den Kindernamen auf Englisch, also das Kinderspinnen, der die Longlegs nennen. Aber gleichzeitig so, wo haben wir in diesem Film Spinnensymbole?
Mhm.
Wäre es ein Name für eine Schlange oder so? Aber Spinnen, hat Spinnen eine Assoziation mit dem Teufel? Ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube schon.
Mit dem Bösen und Gruseligen schon, auf jeden Fall. Ja.
Ich meine, Spinne ist schon so das internationale Zeichen für Angst.
Mhm.
Ich habe so Film-Warnhinweise und sowas. Da ist, glaube ich, die Spinne das akzeptierte Bild oder Piktogramm für Angst.
Ja, außerdem Ron Weasley. Wovor hat Ron Weasley am meisten Angst?
Ich dachte, Ron Weasley ist ein Piktogramm für Rothaarige in Filmen. So, Achtung, dieser Film enthält zwei Rothaarige.
Tut er nicht, oder? Da ergibt das keinen Sinn.
Nee, das stimmt. Keine Rothaarigen.
Aber wir haben viel Rot in dem Film auch.
Ja.
Ja, viel Rot und Weiß.
FC Bayern München. Pommes.
Jedes Cover von deutschen romantischen Komödien.
Polen. Indonesien natürlich auch.
So ein paar Straßenschilder.
Straßenschilder.
Dieses Achtungszeichen.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie so.
Auch mit dem Dreieck.
Ja, das ist recht.
Was ist das für ein Schild? Ich bin leider kein
Vorfahrt
Autofahrer.
Achten.
Vorfahrt achten, siehst du? Na gut, vielleicht erzähle ich erstmal, worum es in dem Film geht. Also wir folgen ja in dem Film einer sehr jungen FBI-Agentin mit Namen Lee Harker, die eine Art sechsten Sinn zu haben scheint. Und die damit beauftragt wird, eine Serie von erweiterten Suiziden aus der Region zu ermitteln. Und in jedem dieser Fälle tötete ein Vater seine Familie und sich selbst und hinterließ einen Brief mit kryptischen Symbolen, unterschrieben mit Longlegs. Daher kommt der Name des Films. Habe schon gelöst den Fall.
Ja.
Schnell kommt heraus, dass jede Familie eine 9-jährige Tochter hatte, die an einem 14. des Monats geboren ist. Und je weiter Lee sich dann mit dem Fall beschäftigt, desto klarer wird, dass Lee eine persönliche Verbindung zu Longlegs und zu dem ganzen Fall zu haben scheint. Im dritten Akt wird dann offenbart, dass der geheimnisvolle Mann Longlegs die ganze Zeit im Keller des Elternhauses von Lee gelebt hat. Ihre Mutter Ruth. Wusstest du, dass sie Ruth heißt?
Habe ich noch nie gehört.
Ich finde den Namen auch total schwer auszusprechen. Vielleicht sagen wir einfach nur ihre Mutter.
Mhm.
Das ist sonst schwierig. Oder Ruth. Ich weiß nicht. Ihre Mutter Ruth war all die Jahre die Komplizin von Longlegs und wurde gezwungen, seine Befehle zu befolgen, damit ihre Tochter überlebt und aufwachsen kann. Und Longlegs scheint eine Art Komplize oder Inkarnation von dem Teufel persönlich zu sein, der satanische Puppen anfertigt, die die Mutter von Lee getarnt als Nonne an Familien ausliefert, wodurch die Väter ihre Familie auslöschen. Also die Puppen haben offenbar eine Fähigkeit oder die enthalten den Geist des Teufels und können da so einiges in Gang setzen, dass da das Böse praktisch in diesem Haus sein Umwesen treibt. Ja, so viel zum Plot.
Mhm.
Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Viel. Naja, der Film ist ja eh vollgepackt mit Merkwürdigkeiten und mit, ja, auch mit Handlungssträngen, die uns dann irgendwie auf was hinweisen sollen oder auch nicht. Aber so grob würde ich sagen, ist das ja das, was passiert.
Ja, also ich könnte den Plot ohne das Zweifache gucken, glaube ich, auch nicht so gut zusammenfassen.
Ja.
Ich habe viel beim ersten Mal nicht gecheckt.
Ja, ich auch nicht.
Und jetzt beim zweiten Mal so ein, auch das. Du meintest, dass es da im Hintergrund irgendwelche coolen Sachen gibt und sowas, bisschen mehr Aufmerksamkeit. Noch ein paar Mal dieses diese Story mit dieser Psychiatrie mal verstanden. Also nicht ganz verstanden, aber...
Nee, ich auch nicht. Es scheint ja auch so zu sein, dass die Lee halt... Ja, sie hat offensichtlich eine persönliche Verbindung zu dem Fall und es scheint irgendwie alles auch um sie zu gehen. Und sie kriegt halt über diesen ganzen Film hinweg immer wieder so Hinweise. Und sie kriegt extra so, also sie kommt den Sachen selber auf die Spur, weil sie halt irgendwie so halb übernatürliche Fähigkeiten hat. Aber gleichzeitig werden ihr die Hinweise auch serviert. Also zum Beispiel kommt dieser Longlegs in ihr Zuhause und legt eine Geburtstagskarte auf ihren Schreibtisch, glaube ich, sogar. Und diese Geburtstagskarte enthält den Schlüssel praktisch zur Dekodierung von dieser Verschlüsselung, also von diesen geheimen Briefen, die der immer schreibt, wenn, oder die immer hinterlassen werden an diesen Tatorten. So, also die Lee wird da ganz krass offenbar adressiert auch in diesen Morden und in dieser Geschichte.
Das ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen komisch, dass man ihr das so präsentieren muss. Wir haben jetzt ja beim zweiten Schauen schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ich finde, dass die Lee ja eine aktive Rolle spielt in den Plänen des Teufels.
Mhm.
Aber dann ist sie nicht klug genug, um sich das selber zu entschlüsseln. Sie braucht da wirklich die Hilfe nochmal extra, den extra Anstupser hier, sonst schaffst du es ja nicht.
Ja, mit der Dechiffrierung da, das ist Quatsch, glaube ich. Also ich selber bin ja großer Fan von so Rätseln und das ist halt eine einfache... Das ist wirklich so der einfachste Code, den du haben kannst. Also als, nicht der einfachste, aber es ist halt reine Substitution. Also in der Kryptographie, du musst einfach nur, das sind einfach nur Symbole, die, jedes Symbol ist äquivalent zu einem Buchstaben. Hm. Und es ist nicht schwer, das rauszufinden. Ja. Klar, wir sind jetzt hier, die Handlung spielt im Jahr 1994, da haben wir jetzt noch nicht so viele, also ja, du, es gibt ja auch die Enigma und so.
Genau.
Also, nee, genau, natürlich gäbe es die technischen Möglichkeiten, aber heute wäre das nun gar kein Problem mehr. Heute könnte man das wahrscheinlich Google geben und Google würde rausfinden, welcher Buchstabe für welches Symbol steht. Aber in dieser Geschichte hier wird uns auf jeden Fall glaubhaft gemacht, dass Lee das nur lösen kann. Nicht, weil sie irgendwie schlau ist oder den sechsten Sinn hat, sondern weil ihr der Schlüssel gegeben wird. Also ihr werden die Buchstaben praktisch vorgegeben oder zumindest ein Teil davon und dann kann sie sich den Rest erschließen. Also das finde ich auch ehrlich gesagt ein großes Plothole. Das habe ich nicht verstanden, warum das FBI nicht dazu in der Lage war, das selber zu lösen.
Hat Lee eigentlich irgendwas gelöst? Weil das die Connection mit ihrer Mutter, das hat ja auch ihr Kollege gesagt.
Sie wird von allen Seiten immer zum nächsten Handlungspunkt so geleitet.
Ja. Sogar das Kind in der Psychiatrie sagt ihr, ich werde mich übrigens aus dem Fenster schmeißen. Also jetzt nicht so offensichtlich, aber schon irgendwie so durch die Blume. Und sie, okay.
Also, sie macht halt genau das, was der Teufel von ihr will.
Ja.
Sie ist nur so eine Puppe.
Ja, sie ist wirklich, ja, wow, ja.
Weil es auch ein Puppenhorrorfilm.
Sehr passiv eigentlich, aber durch die äußeren Einflüsse ist sie dann doch, nimmt sie doch teil an dieser Welt und an der Handlung.
Ja, was natürlich am Ende irgendwie noch offen bleibt, ist, was genau der Grund dafür ist, dass der Teufel sie überhaupt braucht als Puppe. Also warum... Ich meine, du hattest ja gerade noch, als wir noch mal geschaut haben, deine eigene Theorie dazu. Aber das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum, oder beim ersten Mal schauen, nach dem ersten Mal schauen, warum Lee überhaupt diesen Fall lösen muss. Warum sie überhaupt existiert. Mhm. Also einerseits habe ich gedacht, okay, der Teufel benutzt ja ihre Mutter als wichtiges Werkzeug dafür, diese Familien umzubringen. Aber... genau, und er schafft das ja nur, diese Mutter dazu zu bringen, weil diese Mutter halt eine Tochter hat und er damit droht, die Tochter umzubringen, wenn sie nicht das macht, was er sagt. Deswegen ist es ja klar, dass Lee irgendwie am Leben gehalten werden muss. Aber warum muss Lee als FBI-Agentin diesen Fall lösen?
Also ich habe ja meine Theorie, die ich aufgestellt habe, als Longlegs gefasst wird, sagt er in dem Video-Interview, The Herald Angels Sing oder sowas in die Richtung.
Ja, er fragt ja irgendwie direkt nach Lee. Er will auch nur mit ihm sprechen, nachdem er festgenommen wurde und sagt genau, where's Lee, my Herald Angels Singer oder sowas in der Richtung, ja. Mhm. So beschreibt er sie, genau.
Genau, dann habe ich das so verstanden, dass Lee der Herold ist des Teufels, also Herold, derjenige, der sich mit den Titeln und Wappen und den Adelsgeschlechtern, Herkünften von von der Adelsschicht auskennt und die dann auch ankündigt, wenn sie den Raum betreten. Und Lee ist der Verkünder des Teufels. Und indem sie den Fall so löst, dass der einen klaren Bezug hat zum Satanismus, also zum Beispiel dieses umgekehrte Dreieck und alle möglichen Zeichen und Symbole entschlüsselt werden und auch Longlegs als offensichtlicher Satansanbeter, wird dieser Fall zu einer mysteriösen und zu einem Supernatural-Fall. Das ist das deutsche Wort für Supernatural.
Übernatürlich.
Übernatürlich, vielen Dank. Und übernatürlich ist auch ein Punkt, den der Kollege von Lee, der Carter, Special Agent Carter, ein ganz großer Gegner von ist. Der sagt die ganze Zeit, es gibt hier keinen Voodoo, es gibt hier keine Zauberei und sowas. Das hat alles ganz logische Erklärungen. Und hätte er den Fall alleine ohne sie gelöst, dann wäre Longlegs einfach ins Gefängnis gekommen. Man hätte es irgendwie, keine Ahnung, man hätte vielleicht irgendwie welche Spuren der nah an den Briefen gefunden oder sowas, die er geschrieben hat. Und könnte beweisen, dass er die Morde begangen hat. Er ist einfach ein Psychopath, ein Mörder. Aber jetzt, wo Lee in diesen Fall reingekommen ist, diesen Bezug zum Satanismus herstellt.
Also dadurch meinst du auch, dass sie halt das entschlüsseln kann, was sie ja sonst nicht geschafft hätten. Also diese,
genau.
Hauptsächlich um diese, dass sie diese Briefe lesen kann.
Ja. Und dann auch noch dieses Dreieck mit den mit dieser Monats...
Ja, ja, klar. Ja.
Und dann ist dieser Bezug hergestellt zum Satanismus, zum Teufel.
Und der Teufel möchte quasi, dass die Menschheit weiß,
ja,
dass sie alle verdammt sind.
Genau.
Ah, okay, ja. Das ist sehr klug. Und das macht ja auch in dem Kontext Sinn, dass am Ende... Na gut, wir wissen nicht, was mit dem kleinen Mädchen passiert, aber dass von all den Leuten, die wir so kennenlernen, glaube ich, Lee aber die Einzige ist, die Hager, ne? Dass Lee Hager die Einzige ist, die überlebt. Also es ist ja auch wirklich so, dass sie stirbt ja in der Geschichte nicht. Ihre Mutter stirbt. Ich glaube, also sämtliche anderen, die da in diesem Fall involviert waren, sterben, aber das ist ja vielleicht egal. Aber der Longlegs stirbt. Die Einzige, die überlebt, ist Lee Harker. Und sie muss leben, damit sie die Botschaft verkünden kann, die frohe.
Ja, genau. Also Lee überlebt, aber sie überlebt ja auch Ruby.
Sie überlebt auch Ruby.
Genau, Ruby überlebt auch, aber als schon Besessene wahrscheinlich auch. Die Puppe konnten sie nicht zerstören.
Ja, genau. Das fand ich aber auch ganz cool gelöst, das verstehe ich auch jetzt erst so richtig, dass ja die Leute, die einmal besessen sind oder die einmal halt so manipuliert wurden durch diese Puppe, die ja diese silberne Kugel im Inneren hat und irgendwie dann dazu in der Lage ist, da alles Mögliche auszulösen, was der Teufel möchte, dass dieser Bann ja erst dann gebrochen wird, wenn die Puppe zerstört wird, die wahrscheinlich diesen Fluch ausgelöst hat. Oder diese Manipulation. Weil wir ja auch sehen, das Mädchen in der Psychiatrie, die ist die ganze Zeit, die spricht immer noch die ganze Zeit irgendwie so, als wäre der Teufel in ihr drin. Weil diese Puppe noch existiert, die sie ursprünglich mal manipuliert hat.
Aber sie öffnen ja die Kugel. Wann öffnen sie denn die Kugel? Also die Kugel aus dem,
genau,
der Puppe?
Nee, das stimmt. In dem Moment, wo diese Kugel geöffnet wird, erwacht ja das Mädchen wieder aus ihrem katatonischen Schlaf, in dem sie dann jahrelang war.
Ich dachte, sie erwacht, als der Besucher kommt.
Das ist parallel halt.
Ach so.
Das sagen sie, aber einmal sagen sie, dass sie aufgewacht ist, seit sie diesen Besuch bekommen hat. Und aber in der anderen Szene sagt der Agent Carter, dass sie da auch die Kugel geöffnet haben. Also, dass sie deswegen aufgewacht ist. Das ist irgendwie so doppelt. Das ist genau gleichzeitig passiert. Wahrscheinlich war es auch genau gleichzeitig nötig. Also, auch das hat der Teufel geplant, dass diese Kugel geöffnet wird, offensichtlich. Deswegen bin ich jetzt noch mehr davon überzeugt, dass dieser Rechtsmediziner-Typ, der die Puppe untersucht hat, Teil des Kults irgendwie ist. Weil er muss ja auch da seine... Er muss ja irgendwie eine Möglichkeit haben, seine Puppenspielertricks da einzusetzen. Gut, er hatte die Puppe natürlich auch. Die Puppe war ja da. Aber das ist genau parallel vielleicht, dass er genau wusste, wann wird diese Kugel geöffnet vielleicht. Vielleicht musste das passieren. Weil wir beim Schauen ja beide das Gefühl hatten, dass dieser Rechtsmediziner da irgendwie viel zu viel über Puppen weiß.
Mhm. Also er war zu sehr begeistert von dieser wunderschön gestalteten Puppe. Sind sich diese Haut an, wow.
Ja, und er konnte halt voll das Gutachten geben darüber auch. Dass es halt total das tolle handwerkliche... Werk halt ist und keine gewöhnliche Puppe. Woher soll der das denn wissen? Das ist ja, der untersucht ja normalerweise Leichen. Also das fand ich super verdächtig einfach.
Ja.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ein Handlanger auch ist. Vom Teufel. Es gibt jetzt nicht so richtig viele Gründe dafür, aber auch so, das war ja auch wieder so ein Puzzlestück, was Lee brauchte, um weiter voranzukommen und so. Und dass halt all diese Wege so ein bisschen, also alle Wege, die sie geht, ja manipuliert sind.
Mhm.
Und dadurch würde es für mich Sinn machen, dass er auch diesen Rechtsmediziner komplett unter seiner Gewalt hat.
Mhm.
Vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung.
Der war schon verdächtig in seiner...
Ja. Wer aber auch nur ein Nebencharakter war und total verdächtig war, war der Typ an der Rezeption von der Psychiatrie. Der war auffällig gekleidet, der war total fröhlich, der hat Sachen komisch beantwortet. Auch total seltsamer Typ irgendwie, fand ich.
Ja, stimmt, die Nebencharaktere in diesem Film sind wirklich alle seltsam, bis auf die andere Agentin,
ja.
Die Browning, glaube ich, die Asiatin, die anfangs mit in diesem Fall involviert war, dann wurde sie irgendwie...
ersetzt wahrscheinlich sogar durch Lee, oder was?
Ich würde sagen, sie ist irgendwie auf Standby oder sowas.
Mhm.
Und später kommt sie nochmal wieder, wird dann ja auch ermordet von der Mutter.
Ja.
Aber sie wirkte auch ein bisschen wie der Carter. Also sehr rational denkend und auch vorausschauend und so.
Aber sie hat das eher eingesehen und sie war so die auch dann gesagt hat, ja, es ist oft, er war offensichtlich ein Satanist und so. Also sie war da eher noch, sie hat eher nachgegeben und sie, also während halt Harper da stand, nee, Harper heißt dann, Carter, während, heißt noch so ähnlich, während Agent Carter da stand, die Augen verdreht hat. Also
aber
sie Browning hat da irgendwie noch mehr, mehr eingegangen auf Lees Schicksal auch.
Ich finde, sie sagt es dann aber auch sehr logisch und irgendwie so auch so rechtlich, so, er ist auf jeden Fall ein Satanist, aber das ist in den Vereinigten Staaten nicht verboten.
Ja.
So, er kann auch an Einhörner glauben. Who cares? Aber er ist ein Mörder.
Ja.
Und warum kennt er dich? So, das.
Ja.
Irgendwie stellt sie da mehr die Frage als Carter. Carter
ist auf jeden Fall die bessere Polizistin.
Ja.
Ja. Was hältst du denn von der Figur des Longlegs?
Also ich wusste nicht, dass Nicolas Cage den darstellt.
Man erkennt ihn auch nicht so gut. Das ist nee. Ganz gut gemacht eigentlich.
Wenn man es weiß, dann wird es dann schon klar. Also ich habe mich das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, natürlich erschrocken.
Hm.
Dann wird er durch den ersten Jumpscare dann auch eingeführt, wo man ihn erst nur so im Oberkörper sieht. Ich habe seinen Mund und so Kinn und
ja,
alles.
Genau, man sieht seinen Oberkörper, man sieht ja nur die Hälfte seines Kopfes.
Ja.
Was ich eigentlich einen richtig coolen Trick finde oder eine coole Kameraeinstellung, die man so jetzt
genau.
Nicht so oft.
Man sieht ihn ja aus der Perspektive von dem kleinen Mädchen.
Ja.
Und dann sagt er ja auch irgendwie sowas wie, oh, ich sehe dich nicht so richtig oder ist das, keine Ahnung, aber ich habe meine Longlegs dabei oder an.
Ich habe heute so. Meine Longlegs an, ja.
Ja. Und dann fährt er runter und duff, Musik und Jumpscare und so. Dann kickt's.
Ja.
Natürlich erschrocken. Der sieht sehr weird aus, irgendwie so weiß geschminkt, auch so verstellt, so irgendwie aufgedruckte Nase oder sowas.
Der hat auf jeden Fall viel so Kleister im Gesicht.
Genau, so Kleisterzeug. Irgendwie. Lange, weiße, rockige Haare. Das ist diese komische Kleidung.
Aber so jetzt als Villain der ganzen Geschichte, fandst du ihn so außerhalb der ersten Szene irgendwie gruselig?
Nee, ich fand ihn eher nervig.
Ja.
Ich finde, vor allem diese Baumarkt-Szene, die wir beim zweiten Mal gucken, einfach übersprungen haben. Aber ich dachte, was will man denn in diese Szene sagen? Das ist doch geil. Das ist halt irgendwie ein Psychopath. Also wie ein Harmloser, wird als harmlos angesehen, wird dann durch die Nachbarschaft geht und dann auch anscheinend ganz normal einkaufen geht und so.
Ja, also ungewöhnlich auf jeden Fall. Damit rechnet man nicht, dass der jetzt einkaufen fährt. Das fand ich dann aber schon wieder cool, weil es so gebrochen hat mit der Erwartungshaltung vielleicht, die man hatte, dass man so denkt, okay, er erscheint offenbar vielleicht nur Kindern und denen er da irgendwie auflauert oder so. Aber nee, er geht auch einfach einkaufen. Fand ich cool. Aber es entmystifiziert ihn halt auch. Und da er sich ja auch in diesen Szenen so albern übertrieben verhält, und da am Singen und Rumschreien ist, aber niemand Angst vor ihm hat, seltsamerweise. Also zumindest nicht die Frau, die da arbeitet in diesem Baumarkt.
Ja.
Macht es die Figur eigentlich weniger bedrohlich für den Zuschauer, finde ich.
Ich hatte eher Angst, nochmal von einem Jumpscare mit ihm als wirklich vor ihm selbst. So.
Aber ich finde, es bricht einmal zumindest dann in der Szene nochmal, wo er mit Lee dann alleine spricht, in diesem Verhörzimmer, weil er dann so ein bisschen aufhört, kindlich lieb und verrückt zu sein, sondern wo er dann ja wirklich nochmal kurz so bedrohlich wird.
Ja.
Ich fand es jetzt auch, es hat jetzt nicht so krass gewirkt auf mich. Aber da finde ich gut, dass er da nochmal kurz wirklich nochmal seine, ja, so den Teufel halt raushängen lässt, der er halt ist. Oder zumindest in dessen Auftrag er handelt. So ganz klar ist es ja nun auch nicht, wer er jetzt sein soll, finde ich. Er ist offensichtlich ein Handlanger des Teufels, aber.
Ich finde, für den Charakter von Longlegs braucht man ein Verständnis von dem Film, um ihm wertzuschätzen. Mm. Wenn man den Film nicht versteht, dann versteht man auch den Charakter nicht. Wenn man eine Idee hat, wie dieser Plan vom Teufel, oder dass es überhaupt ein Plan vom Teufel ist, wie das zusammenspielt, dann ergibt das schon irgendwie Sinn als treuer Diener. Aber ja, keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht ist es auch Nicolas Cage. Irgendwie.
Aber ich
nehme ich nicht so ganz ernst.
Nee, ganz ernst ist es echt nicht. Ich habe Renfield nicht gesehen, aber letztes Jahr, der war, glaube ich, auch ganz erfolgreich. Da hat er ja Dracula gespielt. Also, ich glaube, er hat eben viele Bösewichte gespielt. Ich habe ihn aber noch nie in der Rolle von einem Bösewicht gesehen, glaube ich. Aber ich glaube, der hat eigentlich total viele gespielt, die ich einfach verpasst habe. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er nur in Filmen mitspielt, die floppen und die irgendwie ein bisschen drüber sind oder er immer so einen weirden Typ spielt. Und also in Moonstruck spielt er ja den Love Interest von Cher. Da war er richtig jung, da war er so 20 oder so. Aber ich wüsste nicht, ob ich mal einen guten Film mit ihm gesehen habe.
Pick natürlich.
Spielt er dann Bösewicht?
Nee, aber den besten Freund eines Schweins.
Also eher Kategorie weird.
Ja, also das Schwein, das ist ein Trüffelschwein. Und der sammelt Trüffel.
Ach, Nicolas Cage sammelt Trüffel?
Ja, genau.
Ich dachte, das Schwein, weil, keine Ahnung.
Ja, das Schwein schnüffelt die und dann sammelt die dann, verkauft die. Das ist sein Job. Und das ist schon ein realistisches Setting. Aber er ist trotzdem, er hat da sehr viele Gefühle zu diesem Schwein. Aber das spielt er tatsächlich gut.
Nee, gut. Gucke ich mir vielleicht noch an. Nee, aber ansonsten jetzt auch nicht, fand ihn jetzt auch nicht zu drüber. Ich fand es auch einfach cool. Ich glaube, Longlegs ist halt so ein Charakter, der eben, das hat man ja auch manchmal, glaube ich, in Teufelsdarstellungen, der ist ja, dass der Teufel nicht komplett ernst und einfach böse ist, sondern dass es halt auch so ein Freund einfach vom Chaos ist und dass er da einfach vielleicht auch die Welt brennen sehen will. Das hat man, glaube ich, generell im Kontrast zu Gott auch. Selbst auch bei Hiob oder so, weißt du, das ist ja auch so, das war ja die Idee, glaube ich, auch vom Teufel, dass er jetzt so, okay, lass einfach mal den da testen. Der hat da einfach auch Spaß dran, die Leute so auf die Probe zu stellen und vielleicht einfach da seinen Schabernack zu treiben. Hat natürlich auch gar kein Problem, wenn da alle bei draufgehen. Dem macht das einfach in gewisser Weise Spaß, Feuer zu legen.
To be fair, Gott mag es auch, Leute auf die Probe zu stellen.
Trotzdem sehe ich Gott als wesentlich ernstere Figur als den Teufel. Gutes Beispiel ist natürlich auch Mephisto, also auch als Hiob-Sager, aber Mephisto im Faust ist ja auch so ein ganz lustiger, schabernacktreibender Typ, der da einfach Spaß an der Manipulation hat und am Verkleiden und so.
Ja, ja, stimmt. Das ist das Chaos, die Chaos-Komponente, die verkörpert Longlegs schon sehr gut.
Ja.
Ich glaube auch seine Liebe zur Glamrock-Musik. Die ja im Vergleich zu Beethoven und Bach.
Ja.
Also chaotisch ist, es ist nicht so geordnet. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt des Teufels, den er da auch darstellt.
Ist vielleicht auch einfach lustig, weil man wahrscheinlich damals auch, ich weiß nicht, ob es nur Glamrock ist, aber wenn da auch so Kiss und Alice Cooper und so dazu gehört, dass das ja auch so Musik ist, wo vielleicht so ernstere Menschen gesagt haben, erwachsene Menschen gesagt haben, ja, das hört die Jugend und die Jugend, das sind alles Satanisten. Und so, also, dass man diese Musik auch in Verbindung vielleicht bringt mit dem Teufel.
Ja.
Und dass es deshalb hier so mit reingespielt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann ist dann aber vielleicht auch sich der Teufel denkt, ach, das finde ich jetzt lustig, jetzt höre ich mir die Musik jetzt. Was hört? T-Rex hört da ganz viel.
Mhm.
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe noch nie von diesem Musiker gehört vorher. Aber er hat er spielt hier auch irgendwo einen Protagonisten in diesem Film, kommt sehr viel Musik.
Ja, von T-Rex. Kurz auf Wikipedia gecheckt und ich weiß gar nicht, was das war, ein Album oder so ein Plattencover. Das gibt auf jeden Fall den Artstyle dieses Films, also rot, so ein ganz rotes mit weißer und schwarzer Schrift drauf und auch die Schriftart, das
Ja.
übernimmt der Film alles.
Ja, also offenbar war der Regisseur hier großer Fan.
Oder Nicolas Cage.
Oder Nicolas Cage. Also wir haben ja jetzt schon darüber geredet, dass die Lee halt die ganze Zeit unter dem Einfluss des Teufels eh steht und vielleicht nie irgendwie eine Entscheidung selber getroffen hat und vielleicht auch nur deshalb irgendwie FBI-Agent geworden ist, weil das halt alles der Plan war. Glaubst du, dass ihr Wohnort, also in welcher Art Haus sie wohnt und in welcher Abgeschiedenheit sie wohnt, dass das damit im engen Zusammenhang steht? Weil ist es nicht weird, dass eine FBI-Agentin, die offensichtlich auch gestresst ist und die offensichtlich auch ängstlich ist, also weil sie permanent unter Strom steht, dass sie alleine in einer Hütte im Wald lebt?
Ja, also man sieht ja auch in der Anfangsszene, dass sie, also nicht in der Anfangsszene, aber wo sie mit ihren ersten Kollegen diese Hausbesuche macht und der Kollege erschossen wird, dass sie davon super geschockt ist und sie dann hochgeht und die ganze Zeit außer Atem ist und sowas. Also sie scheint wirklich diesen Job nicht eiskalt durchzuführen,
Nein,
sondern sie ist
überhaupt
ja sehr
nicht.
emotional bei und das nimmt sie mit nach Hause. Sie telefoniert ja auch mit ihrer Mutter. Und sagt, dass das alles zu viel ist und sie braucht mal irgendwie Ruhe oder so. Und dann sucht sie diese Ruhe in so einer abgeschiedenen Blockhaushütte irgendwo.
Vielleicht hat sie auch generell Angst vor Menschen und sie kommt vielleicht ja auch aus einem, oh, das fällt mir jetzt auch auf, sie kommt ja auch aus einem Elternhaus, wo klar gesagt wird, okay, wir kriegen nie Besuch,
genau.
Niemand kommt hier je vorbei. Und sie sucht sich ja als Erwachsene dann wieder genau so einen Ort aus. Also das wird schon auch der Weg des Teufels sein. Sie kann ja da nicht mit Hilfe rechnen oder sowas.
Ja.
Aber du warst ja großer Fan von dem Haus, ne?
Das ist wunderschön. Richtig massive Holzstämme, Pfähle, die die Wände bilden. Alles schön dunkelbraun. Geile Lichter.
Viele Lichter auf jeden Fall, ja. Trotzdem alles sehr dunkel.
Genau, man hat das ja nie am Tag gesehen. Ich glaube, tagsüber ist das vielleicht sehr schön, aber könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall für ein Wochenende.
Ach so.
Langes Wochenende, Ferienhaus mäßig.
Oh, da habe ich aber richtig Angst, dass da auch ganz viele so Spinnen und so sind.
Ja, vielleicht ist das doch der Bezug zu Longlegs, weil in welchem Haus, wenn nicht in ihrem, sind die meisten Longlegs unterwegs.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde.
Auf jeden Fall das Sofa, das war zu hoch für die Zimmerdecke. Das hat da so ein bisschen geschwommen, sage ich mal.
Falscher Film.
Ach so.
Aber gut, Jack Gyllenhaal, wenn du noch mehr Einrichtungstipps hast, dann immer her damit. Ja, und die Mutter, das ist ja auch so ein Ding. Ich war die Hälfte des Films davon überzeugt, dass die Mutter nicht existiert. Weil Lee benimmt sich so merkwürdig. Dann kriegt sie die ganze Zeit Anrufe von ihrer Mutter. Also das passiert dreimal, ohne dass man die Mutter sieht. Man hört die Mutter, aber ich habe irgendwie gedacht, dass da irgendwie, keine Ahnung, alles was ganz komisch ist. Und wie wir später erfahren, ist auch alles ganz komisch. Aber ich war dann doch überrascht davon, dass man ihr dann sagt, fahr mal zu deiner Mutter. Man muss ihr ja immer auch alles sagen, wo sie jetzt hin soll.
Ja.
Und dann ist da tatsächlich ihre Mutter. Und die ist super merkwürdig. Und
sie ist so ein Hoarder.
Ja.
Ich glaube, sie ist kein Messi, weil sie sammelt ja keinen Müll, sondern es sind ja alles, keine Ahnung, Gebrauchsgegenstände, die aber nicht schlecht werden oder so.
Ja, sie stapelt da auch irgendwelche Koffer, sie stapelt irgendwelche, so, wie heißt das, so Aufbewahrungsdosen und so. Also alles Sachen, die nützlich sind. Also aber das findet ein Messi auch. Also das.
Ich weiß nicht genau, wie die Abgrenzung ist, aber ich finde, Messis, die haben dann auch einfach so Müll, also wirklich Müll.
Ja, aber der eigentliche, also was so, im Kopf so passiert bei denen ist auch, ich brauche das später noch, schon.
Zum Beispiel so ein leerer Joghurtpackung, so, den würde auch ein Messi liegen lassen und ein Hoarder würde den auf jeden Fall wegschmeißen, weil das ist halt Müll.
Aber man kann doch so einen leeren Joghurtbecher noch benutzen. Du kannst da was anderes reinfüllen und dann kannst du das zum Beispiel dann einfrieren und so. Also das ist, man bezeichnet ja auch Leute fälschlicherweise als Messi, die einfach nur die Kontrolle verlieren über ihr Leben und deshalb, also die einfach den Punkt verpassen, aufzuräumen und dann stapelt sich halt der Müll. Aber so, ich glaube, der eigentliche Messi ist jemand, der auch denkt, er kann das halt alles noch gebrauchen. Und ich weiß auch nicht, ob das Wort Hoarder da nicht einfach nur ein englischer Begriff ist für Messi.
Kann auch sein.
Ja, aber das habe ich auch nicht so ganz verstanden hier in dem Film, warum das eine Eigenschaft ist oder eine Verhaltensweise dieser Mutter, dass sie da alles aufhebt. Ich meine, es wird mal ganz kurz erklärt, dass sie sagt, hey Lee, du kannst mal in deinem Zimmer gucken, wenn du hier noch irgendwelche Hinweise brauchst, um deinen Fall zu lösen und den Plan des Teufels zu erfüllen. Ich schmeiß ja eh nie was weg. Also es macht Sinn in dem Moment, dass ihre Kinderzimmer noch so existiert, wie es damals existiert hat. Das ist das Einzige, was darauf Bezug nimmt, dass sie da halt alles aufhebt. Ansonsten habe ich es nicht ganz verstanden. Also ich könnte es mir höchstens noch dadurch erklären, dass sie eben ja auch irgendein Ventil vielleicht braucht, weil sie ist ja seit 20 Jahren ein Handlanger des Teufels, hat aber gleichzeitig noch ihre eigene Seele. Und es ist wahrscheinlich schwer, damit umzugehen.
Ja, vielleicht, ich denke auch, das ist so ihr Ventil und sie dient dem Chaos, aber hat zu Hause dann wenigstens die maximale Ordnung.
Das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Stimmt.
Weil das ist ja trotzdem noch sauber. Du kannst ja immer überall durchgehen und alles. So auf der Treppe sieht man das ja wunderbar, wie akkurat das alles gestapelt ist und sortiert ist.
Kann richtig gut stapeln, auf jeden Fall. Vielleicht hat sie auch einfach ein Talent und möchte das trainieren immer.
Hätte sie noch ein paar Jahre gelebt, ich glaube, sie wäre Champion in Tetris geworden.
Ja. Wobei 94 gab es Tetris vielleicht schon.
Das stimmt, ja.
Ich weiß halt, dass der Film, das habe ich auch gelesen, sehr, sehr stark inspiriert wurde durch Schweigen der Lämmer. Leider habe ich Schweigen der Lämmer schon sehr lange nicht gesehen.
Ah ja, okay, dass du das FBI-Agentin ermittelt.
Genau, und so. Du hast ja wirklich mit Clarice Sterling eigentlich auch genau diesen, also das ist ja der Prototyp, den Lee hier auch ist. Also einfach wirklich so eine junge, aufstrebende FBI-Agentin, die da sehr promising auch ist und sehr ehrgeizig und ambitioniert. Und einfach genau dieser klassische FBI-Thriller hat ja auch, gibt es auch andere Beispiele. Ich glaube, Seven ist zum Beispiel auch so diesen Film, wo es eigentlich nur darum geht, okay, man muss jetzt irgendeinen Serienmörder finden.
Sorry.
Simon ist nicht so ein großer Fan von diesem Film. Simon hat den Film aber auch noch nicht zu Ende geguckt.
Ich schaff's einfach nicht nach 7 Minuten.
Nee, aber auch da ist es so, und das ist bei Schweigen der Lämmer so, das ist bei Seven so, und es ist vielleicht auch in diesem Film so, dass es weniger darum geht, diese Mordserie wirklich aufzuklären, also für den Zuschauer auch, so weil man das eh gar nicht selber kann, sondern es geht, also der Fokus liegt auf den Ermittlern. Und der ganze Anfang ist total so in diesem Stil. Und ich habe halt auch gelesen, dass ganz viele Kameraeinstellungen identisch sind mit Schweigen der Lämmer. Auch in Schweigen der Lämmer hat Clarice Sterling, fällt mir gerade ein, die macht da auch am Anfang so einen FBI-Eignungstest und so. Also ganz viele wirklich so Einstellungen sind identisch. Also das ist ganz klar absichtlich. Und dann erst später im Film kommt diese Komponente dazu, dass es um was Übernatürliches geht. Und dann, finde ich, geht der Film für mich, hat total die Handschrift von Hereditary. Ich finde das so parallel, was da passiert. Also in Hereditary geht es ja auch darum, dass du eigentlich normale Leute hast, die denken, die führen ein normales Leben und die haben mit ihrem eigenen Trauma und ihren eigenen Familientragödien da zu tun. Und dann stellt sich immer mehr heraus, dass nichts von dem, was da passiert, zufällig passiert und eigentlich die ganze Zeit ein Dämon da sein Unwesen treibt. Also es geht um einen ganz bestimmten Dämon in Hereditary und hier geht es um den Teufel persönlich. Aber
ja.
Und das finde ich schon krass, dass der Regisseur Perkins hier diese beiden Filme so, also das hat da wirklich einen, finde ich, totalen Genrewechsel mitten im Film. Nein, nicht mitten im Film, ist es schon so, es wird dann schon im ersten Drittel irgendwie klar, dass es kein normaler FBI-Film ist, aber das hat mir gut gefallen eigentlich, soweit. Also davon abgesehen, dass es auch ums Muttersein geht in Hereditary, aber auch diese Szene, wo Longleg sich den Kopf zertrümmert auf dem Tisch, das gab es eins zu eins auch in Hereditary.
Ja, stimmt.
Ja. Und eine Sache kann ich nicht erzählen, weil du Seven nicht zu Ende geguckt hast.
Dass ich den Raum verlassen kurz?
Nee, alles gut. Ist auch nicht so wichtig.
Okay.
Da geht es um ich kann es ja kurz so, Zuhörer werden ja verstehen, was ich meine. Es geht darum, wie Longlegs am Ende sich fassen lässt von der Polizei. In Seven ganz ähnlich. Weiß ich halt auch nicht, ob das Absicht ist, oder also es ist bestimmt Absicht, aber ob das jetzt nochmal irgendwie einen tieferen Sinn hat. Ich glaube, in dieser Geschichte ist es ja einfach so, dass Longlegs fertig ist mit seinem Ritual und seiner Mordserie auf Erden. Und deswegen lässt er sich von der Polizei schnappen, damit er sich nochmal mit Lee hinsetzen kann und ihr noch irgendwie die letzten Clues geben kann.
Ja.
Und dann ist sein Wirken getan und er verabschiedet sich aus diesem weltlichen Leben. Ja. Bloß, dass da an der Stelle noch gar nicht alles vorbei ist.
Ja, um es zu vollenden, muss er ja sterben. Er darf ja nicht als Mörder ins Gefängnis kommen, sondern muss irgendwie so als Märtyrer sterben.
Meinst du?
Mhm.
Aber er könnte sich doch auch jederzeit im Gefängnis einfach umbringen. Wieso als Märtyrer überhaupt? Er rettet doch niemanden damit.
Ja, doch, er rettet ja schon irgendwie seinen Glauben. Und er rettet den Teufel, indem er stirbt und das Ganze nochmal mystifiziert. Weil als Lee aus dem Verhandlungsraum rausgeht, wo er sich umgebracht hat, da ist Carter voll fassungslos. Ist richtig wütend, weil er meinte, wir hatten den doch, jetzt hätten wir ihn ins Gefängnis stecken können, jetzt ist er tot. Dankeschön.
Ja.
So dieser ganze Fall ist dann plötzlich ungelöst.
Vielleicht auch, damit Carter sich in dem Moment abwendet. Weil Lee fährt ja genau im Anschluss dann mit Browning zu ihrer Mutter, weil Longlegs ja nochmal gesagt hat, besuch doch mal deine Mutter. Und wäre Carter nicht sauer, würde er mit dem Auto sitzen. Mhm. Das geht aber nicht, weil Carter wieder bei seiner Familie sein muss zu dem Zeitpunkt.
Er hat sich wahrscheinlich Urlaub genommen, weil seine Tochter Geburtstag hat.
Genau, der letzte Mord, der stattfindet, oder der letzte, ja, das letzte Puzzlestück praktisch, worauf auch immer das hinausläuft, warum das jetzt so wichtig ist, dass das alles so passiert. Also mit diesen 12 oder was, 13 Mordserien da, wo die Familienväter ihre ganze Familie auslöschen, warum das jetzt so wichtig ist. Aber vielleicht ist das irgendein geheimes Ritual des Teufels, das wir einfach nicht verstehen.
Ja.
Dieser Mord, das erfahren wir dann am Ende, soll offenbar an der Tochter des Agent Carter vollzogen werden. Deswegen haben wir die gesamte letzte Szene im Haus von Agent Carter. Und Lee wurde halt im Vorfeld auch, da müssen wir eh nochmal drüber reden, Lee wurde ja eingeladen zur Geburtstagsfeier von Carters Tochter. Mhm. Heißt der Carter? Der heißt Carter, ne? Ja.
Seine Tochter Miss Ruby.
Miss Ruby. Weil das fand ich halt auch schon merkwürdig inszeniert und konstruiert. Und es muss der Plan des Teufels gewesen sein, dass die Ruby die einlädt zu ihrem Geburtstag.
Mhm.
Und dass Lee überhaupt zu Hause ist bei Agent Carter in der einen Szene. Was mich übrigens auch wieder an Seven erinnert. Da haben wir gar nicht, aber so weit hast du den Film, glaube ich, geguckt. Da wird nämlich, also Brad Pitt lädt Morgan Freeman zu sich nach Hause ein. Und das ist eigentlich total unpassend. Morgan Freeman hat darauf gar keine Lust, weil alle eh irgendwie depressiv sind in dem Film. Aber Brad Pitt ist in dem Moment noch gut drauf. Mhm. Und er ist dann so, hey, komm doch zum Abendessen.
Okay, ja.
Ich hatte diesen Vibe, schon bevor ich gelesen habe, dass es damit irgendwie Verbindung geben könnte, habe ich so gedacht, das erinnert mich irgendwie daran. Weil so FBI und dann, okay, wir machen mal zu Hause, wir lernen uns mal kennen. Und so in der Richtung fand ich. Ich fand das irgendwie seltsam, dass Carter sagt, hey, komm doch mit rein. Und dann steht Lee da irgendwie im Türrahmen mehr oder weniger noch und dann kommt auch die Familie noch dazu, Frau und Kind, und benehmen sich meiner Meinung nach total merkwürdig. Und dann fragt die Tochter, hey, magst du mein Zimmer sehen? Und dann sitzt Lee total awkward mit Miss Ruby auf ihrem Bett und die unterhalten sich über, weiß ich nicht, über normale Sachen eigentlich so. Wolltest du schon immer FBI-Agentin werden und solche Sachen?
Ja, ich meine, man nennt sie ja Miss Ruby, so ein bisschen ironisch, weil sie erwachsen werden möchte oder sein möchte. Und ihr Vater sagt so, nee, du bist ja noch mein kleines, süßes Kind und so. Behalt doch bitte deine Spielsachen und alles im Zimmer. Und ich glaube, die Ruby sucht jemanden, mit dem sie sich auf einem Erwachsenen-Level unterhalten kann. Und da kommt ja diese super steife Lee ganz gelegen, weil sie sich halt auch verhält sich nicht ihr gegenüber wie ein, also als wenn sie ein Kind wäre, sondern als wenn sie halt ein Erwachsener wäre. Sie fragt ihr ganz normale Sachen. Und das ist irgendwie Sympathie, die sie bei Ruby sammelt. Sonst weiß ich nicht. Ich finde sie jetzt nicht so sympathisch, die Lee, wie sie da so sitzt. Und
aber Kinder sind ja auch wirklich manchmal so. Also ich finde es aus der Sicht jetzt von Ruby auch gar nicht super unnormal, aber es ist halt trotzdem dann eine komische Szene, wie sie da auf diesem Bett sitzen.
Mhm.
Und Lee hat da einfach nichts zu suchen. Wir erfahren ja auch, oder wir wissen ja auch, es ist spät in der Nacht. Es ist schon nach Mitternacht. Wieso schläft dieses Kind nicht? Ich finde es allgemein einfach seltsam, wie diese Familie sich verhält. Aber das kann alles influenced sein durch den Teufel. Es gibt ja diese cooles Zitat von der Ruby, wo sie, glaube ich, gerade darüber, genau, wo sie gerade darüber reden, dass Ruby ja, also dass Rubys Vater will, dass sie nicht erwachsen wird. Und dann sagt sie sinngemäß, ja, groß werde ich aber so oder so. Sogar Kälber wachsen noch und die leben in einer Box und sind an den Beinen gefesselt.
Mhm.
Und das fand ich im Nachhinein irgendwie, als ich das zweite Mal gesehen habe, total spannend, weil Lee ja auch jemand ist, die seit sie halt 9 Jahre alt ist, offenbar unter dem Einfluss des Teufels steht und mehr oder weniger auch an den Beinen gefesselt ist, weil sie ja gar nicht mehr handlungsfähig ist so richtig oder dazu fähig ist, eigene Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem ist sie ja 20 Jahre älter geworden. Ich fand das eine coole Parallele in der Szene. Das hat mir irgendwie gut gefallen, dass das da so eingestreut ist. Es macht keinen Sinn, dass Ruby das sagt. Weil das ist schon hart eigentlich. Warum sollte ein Kind was über die Massentierhaltung wissen und so? Oder worum geht's da? Ich weiß es nicht.
Aber sie sagt ja auch, als Lee sagt, sie wollte als Kind gerne Schauspielerin werden, meint sie, oh shit, das macht ja alle verrückt eigentlich nur.
Ja.
Ist auch nicht so die klassische Antwort.
Aber ich fand das in dem Sinne spannend, dass sie ja sagt, nee, sie wollte überhaupt nicht FBI-Agentin werden, sondern Schauspielerin. Das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, dass dieser Plan, dass sie FBI-Agentin wird, überhaupt nicht ihr echter ursprünglicher Plan war als Kind. Also das war keine Entscheidung, die sie selber getroffen hat. Hast du dich gefragt, warum die Zahl 14 unbedingt gewählt wurde? Weil alle Töchter, deren Familien ermordet wurden, haben ja an einem 14. Geburtstag. Was eh schon weird ist. Nein, da kannst du nicht drauf kommen.
Hat das irgendwelche theologischen...
Ja, aber es geht um diese Offenbarung, die ja hier auch zitiert wird, die Johannes-Offenbarung.
Okay.
Weil es halt die Beschreibung des Teufels oder des Longlegs, glaube ich, also das... Beschreibung des Drachens praktisch, der aus dem Meer emporsteigt, das ist die Offenbarung 13, Vers 1. Und 13 plus 1 ist 14. Ist das nicht spannend?
Stimmt, also um diesen Algorithmus darzustellen, das bräuchte ja nur 13 Tode.
Mhm.
Oder 13 Morde und es gab ja noch dann den 14.
Mhm. Ja, je nachdem, wie man es halt zählt, ne? Aber es wird so gesagt nochmal am Ende, ne? Dass es dann wirklich 14 sind.
Mhm.
Aber was ist der 14. Tod?
Ruby.
Aber Ruby, genau, Ruby, das ist ja eh so ein bisschen offen gelassen am Ende, was jetzt passiert mit Ruby.
Ja, aber da sie die Puppe nicht zerstören konnten.
Ruby wird auf jeden Fall für immer, es muss weitergehen. Also die Kraft die Einflussnahme des Teufels endet nicht und kann auch einfach nicht enden. Der hat einfach eine viel zu große Macht und es ist ja auch in keinem Zeitpunkt, glaube ich, des Films auch nur annähernd so, dass der Teufel an Macht verliert oder irgendwas nicht nach Plan geht.
Mhm.
Aber das gefällt mir ganz gut. Warum sollte Lee Harker ganz plötzlich aus sich selbst heraus die Macht entwickeln? Weil manche Filme erzählen so eine Geschichte von wegen, ja, die Liebe zu ihrer Tochter, die Liebe zu ihrer Mutter entfesselt eine Macht, die der Teufel nicht kennt. Und deswegen, so wie Harry Potter kann Voldemort besiegen, er ist ihm in allen unterlegen, aber Voldemort kennt die Liebe nicht. Ich weiß nicht. Also ich liebe Harry Potter, aber das finde ich ein bisschen unlogisch.
Ich finde, vielleicht ist das zu viel Themenwechsel, aber Lee ist Spielball vom Teufel und Harry Potter ist auch nur ein Spielball von Dumbledore.
Oh ja, das stimmt natürlich.
Ich meine, die haben die Parallele, dass die beide keine Ahnung haben von dem, was sie tun und einfach nur in die richtige Richtung gedrückt werden und dann machen sie das, was ihnen gesagt wurde.
Und hätte Dumbledore ihm das nicht eingeredet mit, es ist die Liebe, hätte Harry das auch gar nicht entfesseln können wahrscheinlich. Oder es hätte überhaupt nicht funktioniert, weil Harry gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass er da irgendwas entfesseln kann.
Dumbledore ist der Teufel.
Dumbledore ist ja in...
hat auch Long Legs.
Ist ja in den verschiedenen Interpretationen entweder Gott oder er ist der Tod oder beides in einem. Beides davon ist jetzt nicht der Teufel, das wäre auch vielleicht zu viel, aber er hat ja auf jeden Fall auch eine Macht, die er eigentlich nicht haben dürfte. Und er kann manipulieren und er kann Dinge sehen, vorhersehen, planen, wie niemand es je, also das ist komplett unrealistisch. Das stimmt. Im Grunde ist er der Teufel. Aber mehr dazu in unserem Harry Potter Podcast. Ja, ich weiß nicht, haben wir schon über diesen Übernatürlichkeitstest am Anfang gesprochen?
Nee, den fand ich tatsächlich sehr cool. Also der hat mich optisch und vom Feeling so an, kann sich bestimmt nicht mal an diese Blade Runner 2-Szene erinnern.
Nee.
Das sind ja diese Roboter-Bots, die dann auch Polizisten sind oder diese...
Das klingt unrealistisch.
Die halt da investigieren und so.
Das war mit Ryan Gosling, ne?
Genau. Und das, was damals Han Solo gemacht hat. Harrison Ford. Ja. Das machen dann später in dem, also in der Zeit streitet er voran und dann sind diese Roboter-Menschen so gut, dass die auch solche Polizistenjobs übernehmen können. Aber die können ja immer noch die Gefahr, da durchzudrehen und sowas. Das kennt man ja, so Roboter von dem Verstand. Mhm. Und dann müssen die regelmäßig sich diesen Tests unterziehen. Da sitzen die auch in so einem Raum und müssen schnell Fragen beantworten, um deren Einschätzungsvermögen oder
ja.
Urteilungsvermögen zu prüfen, dass es noch menschlich ist und die nicht verrückt werden. Und da werden dann auch ein paar Sachen zitiert, so, ich erinnere mich immer noch an Cells Interlinked. Mhm. Ist übrigens aus Pale Fire von Nabokov.
Nein.
Ja. Das wird da auch häufig, kommt auch häufig vor.
Ach, krass, das ist ja cool.
Ja. Auf jeden Fall, ich fand diesen, mein ursprünglicher, als ich das erste Mal gesehen habe in Long Legs, habe ich gedacht, das ist auch so ein Test, um zu prüfen, ob sie ihren Verstand verliert oder nicht. Weil sie auch so schnell darauf antwortet, auf komische Bilder,
die sie auch werden. Irgendwie. Ja. Ja, sie kriegt ja erst so abstrakte Bilder eingeblendet und soll das erste Wort sagen, was ihr dazu einfällt. Was mich ganz, also was meiner Meinung nach eigentlich auch nur eine Abwandlung vom Rorschach-Test ist.
Mhm.
Aber ich glaube, sowas ist vielleicht immer noch gängige Praxis oder war es zumindest in den 90ern, dass man so psychologische Tests auch anhand des Rorschach-Tests gemacht hat, auch an FBI-Agenten, um zu testen, wie die so ticken. Ich glaube, ich weiß noch, dass Fallout New Vegas auch am Anfang diesen Test hatte. Ich weiß nicht, hast du das gespielt?
Nee.
Das ist ganz am Anfang praktisch, wo man den Charakter halt erstellt, muss man am Anfang einen Rorschach-Test machen. Und dann immer, man hat dann vier Wörter
gesehen,
und
ja.
muss das anklicken. Und daraufhin generiert er dann deine Fähigkeiten oder Talente oder Perks oder sowas. Man kann dich dann auch ändern. Das einzige Mal, dass ich einen Rorschach-Test gemacht habe, auf jeden Fall. Also so weit, so gut vielleicht. Bloß, dass halt diese Bilder viel zu schnell eingeblendet werden und sie viel zu schnell irgendwie dazu was sagen soll. Und dann ändert sich ja der Test und wird noch viel schwieriger und meiner Meinung nach ein bisschen absurd, dass sie dann eine Zahl sagen soll zwischen 0 und 100.
Inclusive.
Genau, und dann werden ja aber so 5 Bilder eingeblendet, bevor sie die erste Zahl sagt. Und dann sagt sie 33. Und dann werden ihr weiter Bilder eingeblendet und dann sagt sie 0. Und dann endet der Test für uns Zuschauer. Und später erfahren wir, sie hat 8-mal richtig gelegen und 8-mal falsch gelegen. Das heißt, dass der Test offensichtlich geschaut hat, ob sie übernatürliche Fähigkeiten hat. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Also wie soll sie denn erraten, also welche Zahl da irgendwie generiert wurde? Es gibt ja überhaupt keinen Anhaltspunkt für irgendwas. Was soll das denn, warum sollte das FBI in einer realistischen Welt so einen Test machen?
Das ist ein Mentalist.
Aber solche Sachen existieren nicht, Simon.
Wie, die Serie The Mentalist ist erfunden?
Ja, die Serie Mentalist ist erfunden.
Aber auch
und der selbst Inhalt? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jane heißt ja, glaube ich, in The Mentalist, nicht wirklich Mentalist ist, sondern der kann anhand der Sachen, die er sieht, einfach ganz schnell deduzieren, ähnlich wie Sherlock, und kann dann die Sachen halt, er tut dann immer so, als hätte er Gedanken gelesen.
Vielleicht ist der FBI-Test auch so. Also man testet die Fähigkeit des Deduzierens. Vielleicht aber haben die Bilder irgendwelche unterschiedliche Bedeutungen oder
genau,
sowas.
Genau, das würde ja wirklich ausdrücken, dass da was versteckt ist, was man deduzieren kann.
Mhm.
Bloß man sieht diese Bilder halt für einen Frame oder so.
Ich meine, die Zahlen, die sie dann auch nennt, weil wir wissen ja nicht, ob 0 und 33 richtig sind, aber das sind ja auch biblische Zahlen.
Ja, deswegen dachte ich so, der ganze Test ist vielleicht
auch schon vom Teufel.
Teil vom, ich glaube, dieser Test hat ja zur Folge, dass sie diesen Fall kriegt überhaupt, dass sie sich mit diesem Fall beschäftigen, also dass der Fall zugeteilt wird.
Mhm.
Weil in diesem Test ermittelt wurde, okay, sie kann besser denken oder sieht Dinge, die andere nicht sehen. Aber ich habe schon auch nicht geglaubt, es gibt ja dann diese Szene, wo sie erfährt, alle Tode sind passiert an einer Familie, wo das Mädchen der Familie an einem 14. Geburtstag hatte und um diesen Mord herum ist das passiert. Und dann hat sie so einen Kalender und dann kreist sie die Todestage, glaube ich, ein.
Ja.
Und verbindet dann diese Punkte und dann ergibt sich ein umgekehrtes Dreieck. Und dieses umgekehrte Dreieck steht in diesem Film halt als Symbol für den Vater, aber auch für den Teufel. Und meiner Meinung nach, in einem realistischen Szenario würde ich mir so denken, Dass sich das so verbinden lässt, liegt doch nur daran, dass dieser Kalender auf eine ganz bestimmte Art und Weise halt aufgeschrieben wurde. Hat sie den Kalender selber gemalt?
Der hat den zuerst selbst geschrieben.
Ja, es ist halt alles, ne? Der Teufel will halt, dass sie auf exakt diese Konklusion kommt.
Ich weiß nicht, wenn wir jetzt diesen Fall bekommen würden, wir hätten ihn bestimmt in einen Kalender eingetragen, aber normalerweise ist ein Kalender halt so kastenartig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir das aufgeschlüsselt hätten, von 1 bis 30 die Tage und dann...
Ja, sie hat ja sogar, es gab ja dann links eine Spalte und rechts eine Spalte, oder? Sie hat doch ein paar Monate links eingetragen und ein paar Monate rechts eingetragen und nur dadurch hat sich das Dreieck ergeben,
nicht? Nee, sie hat schon die Monate untereinander
ja.
Und dann von 1 bis 30. Das ist so eine Liste von 12 Zeilen.
Ach so, okay. Ja, aber ich meine, es gibt da ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Kalender malen könnte.
Ja, und das wäre die letzte.
Und beim ersten Mal schauen habe ich mir halt gedacht, das ist mir zu konstruiert, das ist mir zu weit hergeholt, das ist kein richtiger Clou, den das hätte nicht mal Sherlock gefunden. So, das macht keinen Sinn. Du kannst ja nicht einfach alle Möglichkeiten der Welt haben, einen Kalender zu zeichnen und dann musst dich dann für die richtige entscheiden oder was. Du kommst ja nicht. Wenn es dann nicht klappt, denkst du ja nicht, okay, ich male den Kalender nochmal anders auf. Es muss ja irgendwas ergeben. So, also gut, aber im Nachhinein ist es dann halt wieder klar, okay, gut, sie sollte halt exakt das erfahren. Ja, ich mag das ja auch, dass man da dann beim zweiten Mal schauen eben noch ganz viel mehr irgendwie versteht.
Ja, ich finde das zweite Mal schauen, das ist auch echt ein guter Punkt, der den Film nochmal aufgewertet hat für mich. Du hast mich ja darauf hingewiesen, dass im Hintergrund viel versteckter Kram ist, irgendwelche...
Vor allem halt so ein, also ein Teufels, also ein Schatten von einem gehörnten Tier oder dem Teufel halt, ja.
Ja, und das ist sehr cool.
Ja, das hat aber auch Hereditary, habe ich das vorhin schon mal gesagt, aber das hat Hereditary ja auch ganz krass gemacht. Du siehst die ganze Zeit in ganz, ganz vielen Szenen hinten jemand im Schatten sitzen. Das ist dann einer vom Kult halt. Weil die ganze Zeit diese Familie beobachten. Du siehst die ganze Zeit überall Leute, die du teilweise am Anfang schon auf dieser Beerdigung siehst.
Das ist unheimlich.
Die siehst du dann wieder. Und das ist halt so cool, wenn man dann die ganze Zeit beim dritten, vierten Mal schauen, immer wieder neue Leute entdeckt, die da im Hintergrund sitzen. Und das macht den Film viel gruseliger, ja.
Voll.
Ich liebe das.
Ja, obwohl wir den Film zusammen geguckt haben und ich beim zweiten Mal dann schon mehr angetan war, auf Sachen zu achten. Auch so die szenische Darstellung, wie sie zum Beispiel den Fall übernimmt und sie dann auf dem Boden kniet und um sich herum dann so eine Art, also sich die Bilder und die Zahlen und alles Mögliche auslegt, sieht es auch aus, als ob sie da betet einfach. Und solche kleinen Details, sehr cool, mag ich sehr gerne. Aber trotzdem fand ich den Film dann in der Mitte, als es dann zur Psychiatrie ging oder zu dieser Hütte, zu dieser Farm, wo die erste Puppe gefunden wird, da fand ich es dann wieder langweilig. Besonders diese Psychiatrie-Szene, wo sie mit dem Mädchen spricht, ich finde die, auch weil sie so langsam redet und dann auch nur so kryptisch redet, ich finde es richtig boring.
Ich glaube, dass der Film uns da einfach vielleicht ein bisschen verloren hat, weil wir da einfach dem nicht mehr folgen konnten.
Das kommt dazu.
Es wurde eine Spur zu, ja, einfach zu anspruchsvoll vielleicht. Ich meine, gut, wir haben es jetzt beim zweiten Mal schauen halt auch nicht mehr so, auch trotzdem nicht so krass spannend gefunden, glaube ich. Ne?
Mhm.
Aber dadurch, dass man beim ersten Mal schauen einfach nicht ganz versteht oft, worüber die reden, schaltet man dann auch so ab und findet den Film langweilig. Ja. Obwohl ich die Darstellung von dem Mädchen in der Psychiatrie gut fand. Und die hat auch lustig gesprochen. Die hat so ein bisschen grammatikalische Schwierigkeiten. Und ich fand das auch cool, weil sie ja erstmal denkt man, okay, sie ist in der Psychiatrie, sie könnte ein bisschen irre sein, sie wirkt dann aber sehr traurig und niedergeschlagen und dann wird sie ja aber auch noch so ein bisschen frech und lustig und droht Lee und sagt so krasse Sachen, wie, keine Ahnung, wenn ich würde mich freuen, wenn ich jetzt aus dem Fenster springen würde, ich würde mich, es gesagt, I would be happy as peaches.
Ja.
Hier irgendwie den Boden zu sehen, wie er näher kommt.
Ja, das ist sehr blumig ausgedrückt alles.
Und es war alles sehr, die Darstellung fand ich super auf jeden Fall.
Ja, da war es wieder cool, aber davor irgendwie, weiß ich nicht.
Nein, ich hatte der Film auch nicht komplett abgeholt. Hereditary ist um Längen besser. Mhm. Weil der halt Hereditary schafft, dass diese Spannung die ganze Zeit steigt.
Mhm.
Der fängt teilweise, der nicht banal an, aber der fängt so in einem normalen Setting an irgendwie. Und dann wird der Film halt alle 10 Minuten irgendwie nochmal so eine Spur gruseliger.
Mhm.
Dadurch verliert der einen irgendwie nicht. Und das hat Longlegs irgendwie nicht so richtig gehabt.
Nee.
Der fängt, finde ich, super stark an.
Ja. Der hat irgendwie echt ein Spannungsproblem.
Ja, also. und dann hört man auf, teilweise zuzuhören.
Ja.
Vielleicht, weil es teilweise einfach zu kryptisch ist oder so.
Ich finde das eh so ein bisschen, es wechselt irgendwie alles. Also ich kann an dem Film sehr schätzen, dass er auch sehr bildstark ist.
Ja.
So, der Long Legs ist ohne sein Äußeres nicht annähernd so verrückt, wie er in Wirklichkeit ist. Also wenn man ihn jetzt nur hören würde oder so. Oder ja. Wenn man nur die Szene in dem Elternhaus, also wo die Mutter wohnt, sehen würde oder hören würde, dann kommt es nicht ganz klar. Also es wird nicht alles erklärt und angesprochen, sondern man muss wirklich auch gucken. Sehr viele coole Bilder. Aber wenn es dann in das FBI-Büro geht oder in eine Bar oder so oder bei denen zu Hause, dann ist es wieder sehr generisch.
Ja.
Und dann dieses Fallen wieder und das Steigen von der Qualität und von der Spannung in diesem kurzen Zeitraum oder langen Zeitraum, das macht es dann irgendwie langweilig.
Ich fand ganz cool, ich habe ja später noch gelesen, dass der Film ist ja von Oz Perkins und ich bin bei dem Namen schon stutzig geworden. Aber dann hat so der zweite Gedanke, der mir dann kam, war, wahrscheinlich heißt jede dritte Person in Amerika Perkins. Aber wenn ich den Namen Perkins höre, dann denke ich halt an Anthony Perkins, der Hauptdarsteller von Psycho.
Mhm.
Was war das, der Film aus den 60ern oder sowas in die Richtung? Und dann habe ich auch noch gelesen, dass der hier den Soundtrack gemacht hat, auch von einem Perkins ist. Und tatsächlich sind die alle miteinander verwandt. Natürlich. Also der Regisseur ist der Sohn von Anthony Perkins, dem Schauspieler. Und der den Soundtrack hier gemacht hat, ist sein Bruder. Und das Mädchen, das in diesem Laden gearbeitet hat, wo der einkaufen gegangen ist, der Longlegs, das ist auch irgendwie eine Cousine oder eine Nichte oder sowas. Seine ganze Familie war da irgendwo involviert. Mhm. Ich dachte, das macht nur Chris Columbus, aber offenbar ist das bei manchen. Ich verstehe das, wenn ich Regisseure wäre, dann würde ich vielleicht auch, soweit es möglich ist, Familienmitglieder besetzen.
Ja,
das ist
ja Vetternwirtschaft. Auch cool. Super.
Nee, und was ich total spannend fand über seine Lebensgeschichte, ist, dass seine Mutter eben auch so jemand war, die immer ganz, ganz viel geheim gehalten hat vor ihm und vor seinen Brüdern. Und es gab halt dieses Familiengeheimnis, dass halt Anthony Perkins, der Norman Bates Schauspieler, homosexuell war. Und das war halt so ein Familiengeheimnis irgendwie. Und da wurde nie drüber geredet. Und es ist dann irgendwann rausgekommen und so. Und es war halt auch so. Irgendwie hat er das hier wohl. Das war sein Aufhänger.
Mhm.
Weil es ja auch in diesem Film so ist, dass die Mutter einfach das ganze Leben dieses riesige Geheimnis mit sich rumträgt und immer versucht, ihre Familie, also ihre Tochter in dem Fall, zu beschützen.
Ja, sie ist sehr stark manipuliert auch.
Und sogar ihre eigenen Werte natürlich dabei. Also sie ist ja eigentlich eine sehr gläubige Person. Sie legt ja alles ab, was sie mal ausgemacht hat, wahrscheinlich auch als Mutter, aber auch als Frau, um das Böse von ihrer Tochter fernzuhalten. Es gelingt ihr nur gar nicht.
Mhm.
Ja, und das fand ich spannend. Und was ich auch spannend fand, ist, dass Oz Perkins Mutter bei 9/11 gestorben ist. Und sie war nicht in dem Gebäude, sie war im Flugzeug.
Oh Gott.
Ja.
Naja. Das ist schon traumatisierend.
Ja. Und ich wollte auch noch mal, weil die Theorie gibt, dass Longlegs der Vater ist von Lee.
Mhm.
Weil wir haben ja dieses Dreieck, was Vater symbolisiert. Und wir haben ja nun auch, also Lee hat ja keinen Vater.
Ja.
Und er nimmt da ja irgendwo vielleicht, also er nimmt, was heißt, er nimmt die Rolle des Vaters ein, aber er nistet sich da in diesem Haus ein und wohnt da und manipuliert alle. Das ist für mich sehr väterlich.
Das Dreieck steht schon für den Vater. Ja, ich finde es schwierig, wenn man eine Rolle einnimmt.
Weil dann könnte man nämlich behaupten, Lee übernimmt seinen Platz.
Als Familienoberhaupt.
Und dass sie den Mantel des Teufels trägt nach dem Tod von Longlegs. Weil sie überlebt am Ende, dass sie vielleicht seinen Platz einnimmt. Als seine Nachfolgerin, als seine Erbin.
Das glaube ich nicht. Weil Longlegs Aufgabe war es ja einfach nur, diese Morde durchzuführen. Irgendwie dann sie auch ruhig eine Komplizin zu holen. Und als sie fertig sind und so, dann ist eine Aufgabe durch. Dann ist er jetzt befreit. Das sagt ja auch die Mutter so, jetzt ist er frei und sowas. Und er sagt selber auch, ich bin jetzt ich schaue mir das alles an aus von den Flügeln meines Vaters oder sowas. Er sagt Vater.
Das sagt er. Das habe ich gar nicht im Kopf.
Kurz bevor er sich umbringt. Er spricht auf jeden Fall von seinem Vater und irgendwie seinen Flügeln oder sowas. Deswegen die Rolle, also die Aufgabe, die Longlegs machen musste, sein Mantel, der ist erfüllt.
Verbrannt.
Es gibt dann keinen Nachfolger mehr.
Okay. Ja, ich meine, hätte der Film uns am Ende irgendwie noch mehr gegeben, dass man irgendwie gesehen hätte, okay, sie macht irgendeinen Wandel durch in ihrem Gesicht oder so, dann hätte man da vielleicht eher noch für argumentieren können. Man hätte es ja darauf hinauslaufen lassen können. Also bei Hereditary ist es ja zum Beispiel so, dass der Junge am Ende dass es die ganze Zeit darum geht, diesen Dämon auf die Welt zu bringen und der Dämon brauchen wird und den findet er dann in diesem Jungen. Aber es ist, ich glaube auch, dass es wenig Anhaltspunkte dafür jetzt gibt, dass Lee jetzt unbedingt der Teufel persönlich wird oder
nee,
das glaube ich nicht.
Ich glaube, der Herold.
Ja. Trotzdem spannend, wie es jetzt weitergehen würde. Er ruft ja immer Kuckuck. Und der Kuckuck ist ja auch jemand, er ruft ja auch Kuckuck, um sie am Anfang aus dem Haus rauszulocken und dann nistet er sich in ihrem Zuhause ein, so ein bisschen. Also es ist irgendwie, ich fand das dann auch ganz gut gewählt eigentlich, Kuckuck.
Ja.
Generell die ganze Zeit, um in diese Häuser zu kommen, baut er diese Puppen und diese Puppen werden dann da so reingeschmuggelt. Also er ist ja auch so, als würde er seine Eier in fremde Häuser legen. Und dann, ich weiß nicht, ob es beim Kuckuck darum geht, dass die fremden Nester dann zerstört werden. Ich glaube, ja. Ich dachte, es geht darum, dass seine Eier aufgezogen werden sozusagen oder die Babys, die dann schlüpfen. Dass es denen gut geht und der Kuckuck sich selber nicht darum kümmern muss.
Die Kuckuck-Babys, es wird dann halt ein Kuckuck ins Nest gelegt von einem anderen Vogelnestpaar. Und wenn die schlüpfen, die Vögel, dann schmeißt der Kuckuck aktiv die anderen Kinder, Babys runter. Ja. Sterben. Also, dass er am Ende der Einzige ist, den sich die Eltern kümmern.
Ah ja, verstehe. Gut, es macht jetzt nicht so ganz Sinn in dieser Geschichte, weil es ja nicht so ist, dass in diesen Häusern noch irgendwas stattfindet oder irgendwas passiert mit den Puppen oder mit den
Ich meine, das sind die einzigen, die überleben.
Die Puppen sind die einzigen, die überleben.
Genau, sofern man sie
vom Klar, aber er hat die Puppen ja auch gebaut. Er könnte sie auch in seinem Keller lassen. Er müsste nicht... Ich finde es so lustig, also er scheint diese Leute aus den Häusern zu werfen, indem er dafür sorgt, dass alle sterben. Aber da endet sein Plan dann auch. Also da endet dann auch sein, das geht ihm nur um das Massaker und darum, dass die Leute da sterben, aber es ist nicht so, als bräuchte er noch irgendetwas von denen. Also er braucht es offenbar nur als Teil des Rituals.
Genau, ja.
Ja. Ich frage mich trotzdem, was mit den Puppen passiert.
Die nimmt sie ja wieder mit. Deswegen guckt sie sich das ja an, die Mutter. Die bleibt da sitzen, guckt sich das Massaker an und dann nimmt sie die Puppe wieder mit und fährt nach Hause.
Und dann? Bleiben die alle im Keller? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass die eben nicht zerstört werden sollen oder so. Bei der Carrie, die in der Psychiatrie ist, ist es ja wichtig auch, dass diese Puppe noch existiert damit. Weil die ja noch weiterlebt sozusagen. Und solange diese Puppe intakt ist, steht Carrie noch unter dem Einfluss. Danach irgendwie auch noch. Es ist nicht so ganz klar.
Ich habe mir gerade mal Bilder vom Kuckuck angeschaut.
Ja.
Ich hatte gehofft, dass er lange Beine hat, aber hat er leider nicht. Das hätte er gepasst.
Was würdest du sagen, welche Szene bleibt dir am meisten in Erinnerung?
Na, es wird schon der Jumpscare sein am Anfang, wo Longlegs sich bückt und in die Kamera guckt. Und man einfach so Nicolas Cage, ich glaube, der ist schon wichtig. Der bleibt am meisten in Erinnerung in diesem Film. Auch wenn ich ihn nervig finde, aber...
Naja, er ist optisch... Auf jeden Fall einprägsam.
Bei dir?
Ich weiß es nicht. Ich denke am Ende, das ist schon das Erste auch, was mir in den Kopf kommt, ist schon auch Longlegs selber als Figur. Wobei ich teilweise auch, wenn ich über den Film nachgedacht habe, ihn komplett vergessen habe, weil er teilweise auch einfach, ja, er taucht ja gar nicht so viel auf und ist dann immer mehr so noch, hat dann noch so diese eine isolierte Handlung, wie er da irgendwie Auto fährt und irgendwie ja, dann
stimmt,
da.
Stimmt, absolut.
Also er hat dann gar nicht so viel Kontakt so richtig, weil er ja auch ganz viel über die Mutter dann handelt oder wie auch immer. Ich glaube schon eher noch vielleicht sogar das traurige Gesicht der FBI-Agentin.
Ja, stimmt, das kann man noch ansprechen. Sie hat es geschafft, in diesem ganzen Film immer super traurig zu gucken. Und sie redet manchmal auch einfach, dass sie so in einem Dialog mit jemandem ist und dann guckt sie nach, also mit dem Kopf nach unten gebeugt und den Augen irgendwie fixiert auf den Boden und spricht dann sehr lange.
Ja, vielleicht grundsätzlich ja sehr ein bisschen verstört und ein bisschen ängstlicher Charakter. Was ich noch ein richtig cooles Detail übrigens fand, am Anfang, wo sie diese FBI-Einweisung bekommen und gesagt wird, hey, hier, ihr müsst jetzt hier an die Häuser klopfen und da irgendwie, keine Ahnung, um einen komplett anderen Fall, aber so wird sie ja so eingeführt, also die Schauspielerin vor allem, also die Rolle als erwachsene Frau. In dem Moment, wo der Typ vorne sagt, ihr wurdet mit eurem Partner zusammengewürfelt, also muss niemand beleidigt sein oder so, schon bevor er anfängt zu sprechen, schaut sie so ganz leicht nach rechts und schaut so einen Typen an.
Stimmt,
Und
ja,
der,
wow.
glaube ich, denkt, sie flirtet mit ihm oder so. Also er lächelt so und dann denke ich mir so, oh Gott, er denkt bestimmt, sie steht auf ihn oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube im Nachhinein, dass die da noch gar nicht verpartnert wurden und dass sie einfach, dass ihr sechster Sinn ihr sagt automatisch, sie wird mit ihm zusammenarbeiten. Ich glaube, sie hat da eine Vision, so eine Art, also in die Richtung.
Oder sie hat ihn angeflirtet und der Teufel hat dafür gesorgt, dass diese wunderschöne Beziehung gleich im Keim erstickt.
Hast du das Gefühl, dass sie ihn in irgendeiner Weise mag oder
Er hatte
auch
schon
nur
ein sehr
sympathisch findet?
markantes Gesicht.
Das stimmt. Ich dachte kurz, es ist hier der von Game of Thrones, der
Hier?
Theon, ja. Ich habe irgendwie,
Ja.
ich hab, ich hatte kurz Ähnlichkeit gesehen in der im Gesicht.
Ich habe ihn leider nur verstört und wimmernd in Erinnerung.
Am Anfang war der noch voll cocky so. Aber das hörte dann auf. Gott sei Dank. Nee, aber jetzt hier auch. Also schneller Tod auf jeden Fall. Ich dachte, er wird vielleicht eine wichtige Figur, aber er war sehr, sehr schnell tot. Weil er halt auch, glaube ich, langweilig ist.
Nee, er war auch ein bisschen cocky.
Aber er hat sie ja nicht schlecht behandelt oder so. Er hat ja dann auch er hat ja dann auch das gemacht, was sie wollte. Und hat sich geopfert. Nein, also als sie meinte, so, hier bei dem Haus habe ich ein ungutes Gefühl. Hat er sie zwar so ein bisschen zurechtgewiesen oder so, meinte, hey, wir können hier nicht nur wegen so einer Ahnung irgendwie Quatsch machen, irgendwie der FBI, wir müssen ja hier unseren Job machen und so. Also er hat schon irgendwie sie nicht so ganz ernst genommen, hat dann aber trotzdem gesagt, okay, gut, wenn du möchtest, dann klopfe ich da mal. Größter Fehler seines Lebens.
Ja,
Nein, er war
klar.
einfach so ein normaler, durchschnittlicher Typ. Ja, aber das fand ich irgendwie ein cooles Detail. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ihre seherische oder was auch immer intuitive Gabe war.
Ja, das ist mir auch gar nicht aufgefallen, aber.
Ich weiß auch gar nicht. Sie hat ja in It Follows damals schon die Hauptrolle gespielt. Ich habe sie da eigentlich ähnlich in Erinnerung. Da war sie ja auch, sie war Jugendlicher und natürlich nicht von Anfang an so depressiv. Aber da musste sie ja auch die ganze Zeit angespannt und verstört sein, weil sie die ganze Zeit verfolgt wurde. Und ich weiß nicht so richtig. Trennen kann ich die beiden Charaktere in meinem Kopf jetzt auch nicht. Ich fand es doch auch eine ähnliche Darstellung.
Vielleicht ist die Schauspielerin einfach auch ängstlich und
Ich
verstört.
verstehe auf jeden Fall, warum sie gecastet wurde.
Ja.
Nee, aber hat mir grundsätzlich gut gefallen.
Ja, und ich auch.
Gut. Wie viele Punkte auf der Abiturnotenskala würdest du diesem Film geben?
Also beim zweiten Mal schauen war er dann schon stärker, was nicht für den Film unbedingt sprechen muss.
Nee.
Weil ich ihn halt zwischendurch wirklich langweilig fand. Und so die coolen Sachen wie im Hintergrund sind Sachen versteckt und es ist nicht alles offensichtlich, so der Plan vom Teufel. Aber es ist immer noch ein Film sein muss, nämlich ihn unterhalten muss und Spaß machen muss oder ich mich gruseln muss oder irgendwie Emotionen fühlen muss. Was der Film halt leider nicht so auslöst, würde ich ihm 6 Punkte geben.
Sechs Punkte. Das war meine Geo-Note in der 11. Klasse. Deswegen habe ich die dann nochmal wiederholt, weil das ist ja furchtbar.
Erdkunde für alle, die aus coolen Bundesländern kommen.
Ich glaube, Geografie ist schon ein Wort, das man kennen kann. Kann man sich schon vorstellen, was man da gelernt hat. Ich offenbar nicht so viel. Ja, also ich fand ihn beim zweiten Mal schauen auch deutlich besser. Und ich finde das jetzt nicht. Also ich finde, das muss man dem Film dann auch wirklich zugute halten. Und dass man halt, es ist halt so ein Film, wo du wirklich beim jeden Mal schauen auch mehr verstehst und dadurch, dass du vielleicht mehr verstehst und auch mehr siehst, dich auch mehr gruselst und auch mehr Spaß hast vielleicht auch. an den Szenen, weil du sie einfach verstehst. Ich glaube auch, dass sie sich viel Mühe gemacht haben beim Drehbuch. Beim ersten Mal schauen weiß man nicht, worüber die sprechen teilweise. Mhm. Aber beim zweiten Mal schauen dann eben doch, weil man den Kontext versteht. Aber natürlich muss ein Film auch isoliert funktionieren. Und das hat er bei mir eben auch nicht zu 100%.
Warte mal.
Ja.
Zum Thema Wiederschauwert, mhm. Wiederschaufaktor. Finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Also ich mag es ja auch, Filme nochmal zu gucken. Aber ich habe ein Problem damit, wenn der Film mir beim ersten Mal, wenn ich ihn nach dem ersten Mal schauen, keinen Bock habe, nochmal ein zweites Mal zu gucken.
Ja, ist ein Punkt, richtig, ja.
Und er dann eher Spaß macht. Das ist so, wie wenn man sagt, hier, keine Ahnung, guck dir die Serie an, die ersten drei Staffeln sind schlecht, aber die vierte ist gut. Mhm. Ich tue mir doch jetzt nicht da drei schlechte Staffeln an.
Ja.
Und wenn
bei Dexter sind es 10 Staffeln, aber die 11. Ja. Die 11. ist so gut. Ja, nee, absolut, das stimmt. Wäre das jetzt nicht so genau, also hätte mir beim ersten Mal schon mehr Spaß gemacht, dann wäre der Film in einem sehr hohen Bereich bei mir auf jeden Fall auf der Skala gewesen. Aber so, wie ich ihn jetzt gesehen habe und doch ich wahrscheinlich jetzt nicht noch mal ein drittes oder viertes Mal schauen werde, gebe ich dem Film, doch, ich gebe dem Film 8 Punkte. Das ist eine solide 3. Und du gibst dem, ja, ich muss das gar nicht übersetzen, unser Publikum.
So Zuhörer, hat Abitur gemacht.
Unsere Zuhörer haben alle Abitur gemacht. Cool. Haben wir wieder einen Film besprochen.
Mhm. Endlich mal Nicolas Cage.
Ja, das war bitter nötig. Nein, aber ich habe mich auch gefreut, ihn mal wiederzusehen. Dann schaue ich mir jetzt als nächstes Peak an vielleicht.
Ja, große Empfehlung.
Alles klar. Cool. Dann freue ich mich, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und sag auf Wiedersehen und ciao.
Ciao.